Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem Giganten der neuzeitlichen Verbrechersaga. Dickie Dick Dickens, dem Manne, der von den vieltausendfachen Stimmen aller Gesetzesbrecher unseres Erdenrundes zum Mr. Supercrime 1928 bis 1932 gekrönt wurde.
Zu Deutsch etwa Herr Überverbrechen.
Dickie Dick Dickens aber war durchaus nicht erfreut über diese Ehrung.
Er war überhaupt ein rechter Herzensknabe. Als er im Winter 1925 einen ihm bis vor kurzem noch völlig fremden Menschen beerbte, versank er in tiefes Sinnen.
Es war eine sehr merkwürdige Erbschaft. Auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht vor der Chicagoer Polizei war Dickie Dick Dickens mit seiner Braut Effie Marconi in die leerstehende und angeblich verwunschene Villa des verstorbenen Gangsterchefs Jim Cooper geflohen.
In Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt.
Dort lernte er Jims Vetter Percy Cooper kennen. Percy war ebenfalls auf der Flucht, und zwar vor einem Häuflein übler Strauchdiebe, das ihn von New Orleans bis nach Chicago verfolgt hatte. Von den 9 Gaunern aus New Orleans erlegte Dick deren 8. Der 9. mit Namen Snipper Jonas konnte entfliehen. Aber auch Percy musste sein Leben lassen. Zu Dicks Erstaunen hatte er in einem hastig niedergeschriebenen Testament Effie Marconi als seine Universalerbin eingesetzt. Das mysteriöse Vermächtnis des verblichenen Gangsterfürsten, um dessen Willen so viele Menschenleben niedergemetzelt worden waren. Dass der eigentümliche Fund, den er im Keller von Jim Coopers Villa gemacht hatte, doch noch von unermesslichem Nutzen für ihn sein sollte, konnte Dickie damals noch nicht ahnen.
Auch wir, geschätzte Hörer, ahnen es noch nicht und werden uns zur gegebenen Zeit überraschen lassen. Deswegen blenden wir jetzt über auf einen anderen Schauplatz unserer Handlung,
wo ebenfalls einer der Mitspieler im erbitterten Kampf mit einem übermächtigen Schlafbedürfnis stand. Es war Chefkommissar Lionel McKenzie von der Chicagoer Kriminalpolizei.
Halli, hallo! Wie geht es Ihnen, McKenzie?
Ach, der Herr Bezirksstaatsanwalt, so spät noch auf?
Ja, für mich beginnt der Tag erst richtig, wenn die Nacht hereinbricht. Ich wollte mich nur schnell erkundigen, wie weit Sie mit Ihren Ermittlungen in der Sache Dickens sind.
Na, wir verfolgen jede Spur. Aber für heute, denke ich, haben wir genug verfolgt. Es ist 22.30 Uhr, 4,5 Stunden über Dienstschluss.
Die Fahndung nach Dickie Dick Dickens hat absoluten Vorrang. Wir müssen alles dran setzen, um den Burschen endlich wieder hinter Schloss und Riegel zu bringen.
Ja, weiß ich.
Herr Chef, komm ich
da. Ach, da brüllt sich schon wieder mein Assistent durch die Korridore.
Herr Chef, komm! Oh, Verzeihung, Herr Bezirksstaatsanwalt.
Kommen Sie rein, Sergeant Martin. Was gibt es?
Wir haben einen sehr interessanten Mann aufgegriffen. Einen Gauner aus New Orleans. Seine Aussagen, Herr Chefkommissar, scheinen mir immens wichtig. Er kommt aus dem Haus von Jim Cooper. Es soll dort eine Schießerei gegeben haben.
Ja, na, dann werden wir uns den Mann gleich morgen früh vorknöpfen.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie ihn sofort vernehmen würden.
Ich habe ihn gleich mitgebracht, Herr Bezirksstaatsanwalt. Kommen Sie herein, Snipper!
Ja, bitte. Ja, gern.
Das ist der Mann. Snipper Jonas heißt er.
Sie haben sich in den städtischen Anlagen herumgetrieben, höre ich?
Nicht aus böser Absicht, Herr. Gucken Sie mal, es war das einzige Refugium, das ich finden konnte. Ich kenne mich nicht aus in Chicago, komme ja aus New Orleans.
Sie haben hier eine Schießerei mitgemacht, nicht wahr?
Oh, nicht mitgemacht, nein, nein. Zufällig erlebt. Ich kam gerade vorbei, als es
Und
da...
Und wo war das?
Bei der Villa von Jim Cooper. Das ist irgendwo in der Nähe von...
Ja, wir wissen, wo es ist. Was wollten Sie denn in der Villa?
Einen Bekannten besuchen. Gucken Sie mal, wir waren eingeladen, ein paar Freunde von mir aus New Orleans, von einem Herrn, den wir in einer Gaststätte kennengelernt hatten.
Wer war dieser Herr?
Oh, sehen Sie, das weiß ich nicht. Er hat sich zwar vorgestellt, aber ich habe den Namen nicht verstanden.
Aha.
Er sagte nur, wir sollten ihn in der Villa von Jim Cooper besuchen. Auf mein Wort.
Und weiter?
Na ja... Als wir nun so ganz harmlos durch den Garten der Villa schlendern, da auf einmal fängt's an zu knallen, aus dem Haus, aus der Veranda.
Ja.
Meine Freunde und ich, wir sind kaum dazugekommen, uns zu wehren, da waren wir schon tot. Das heißt, die anderen.
Und wer hat diesen Überfall ausgeübt?
Ja, Wenn ich das wüsste, gucken Sie mal, dann würde ich Sie noch sagen, auf mein Wort, aber ich weiß es nicht.
Gut, dann fahren wir gemeinsam heraus und sehen uns die Bescherung an.
Jetzt gleich?
Jetzt gleich.
Im Garten der ehedem Jim Cooper gehörenden Villa fanden sie 8 Leichen.
Die Kumpane des verhafteten Snipper Jonas.
Nachdem sie die Toten gezählt und ihre Vollständigkeit festgestellt hatten, begaben sie sich in das Innere des Hauses, wo sie sehr schnell die Leiche von Percy Cooper fanden.
Ja, das ist der Herr, der uns eingeladen hat, ihn zu besuchen. Das ist er.
Vermutlich ist er es auch wohl gewesen, der ihre Kameraden erschossen hat, eh?
Ja, das ist anzunehmen. So ein Strolch.
Er muss ein guter Schütze gewesen sein.
Aber dann hat's ihn selbst erwischt.
Es ist noch jemand hier gewesen.
Noch jemand?
Sehen Sie sich doch den Mann an. Er trägt einen Verband. Also muss ihn jemand verbunden haben. Sergeant Martin.
Herr Chefkommissar.
Lassen Sie sofort die Villa durchsuchen.
Zu Befehl.
Hallo, Leute, reinkommen!
Während nun nahezu 2 Dutzend wohlgenährte Polizisten durch die Villa polterten, beschäftigten sich der Chefkommissar und der Bezirksstaatsanwalt weiter mit dem Toten.
Ich möchte doch zu gerne wissen, wer dieser Mann ist.
Er hat keine Papiere bei sich. Ja. Leider auch keine Namensschilder in der Wäsche. Oh, aber hier, der Verband.
Na! In dem werden Sie doch wohl erst recht kein Namensschild finden.
Sie werden staunen, doch. Es ist ein Notverband. War früher ein Oberhemd. Und hier sind mit Wäschetusche eingezeichnet 3 Buchstaben. DDD.
DDD? Was kann das heißen?
Es kann natürlich sehr viel heißen. Unter anderem auch Dickie Dick Dickens.
Donnerwetter! Mackenzie, wir haben doch 5 Komplizen von Dickens in Haft. Vorausgesetzt, dieser Mann sei ein Bekannter von Dickens. Müssten die ihn doch auch kennen.
Mein Kompliment, Sie übertreffen sich selbst.
Herr Chefkommissar, wir haben das ganze Haus durchsucht, vom Dach bis zum Keller.
Keine verdächtigen Personen gefunden?
Weder Verdächtige noch Unverdächtige.
Sehr gut. Dann gehen wir jetzt schlafen.
Halten Sie es nicht für richtiger, wenn wir Dickens Komplizen jetzt kommen lassen, damit Sie die Leiche identifizieren?
Habe ich mir nicht gedacht, dass Sie noch eine Karte im Ärmel stecken haben.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nie...
Auf morgen. Also, Martin... Lassen Sie die Leute abrücken. Wir fahren zum Gefängnis.
Der eingeweihte Hörer wird wissen, dass sich Sergeant Martin sehr irrte, als er seinem Vorgesetzten meldete, das ganze Haus sei durchsucht worden.
Den geheimnisvollen Spiegel im Schlafzimmer hatten die Beamten zwar gesehen.
Sie hatten auch die willkommene Gelegenheit benutzt, ihre Uniformröcke zurechtzuzupfen.
Die Tapetentür aber hinter dem Spiegel war ihnen verborgen geblieben. So auch der geheime Gang, die geheime Treppe, der geheime Keller. Das Poltern ihrer Schritte indessen konnte keinem verborgen bleiben. Am wenigsten Dickie Dick Dickens und Effie Marconi.
Aus ihrem Versteck hatten sie jedoch nicht nur die Schritte, sondern auch die Unterhaltung zwischen dem Bezirksstaatsanwalt und Chefkommissar Mackenzie hören können.
Alle Wetter, Effie, das ist unsere Chance.
Was?
Sie bringen unsere Komplizen hierher. Du weißt doch, wen sie damit meinen. Opa Crackle, Bonko und Joshua Benedict Strangus.
Ja, außerdem Mrs. Schulschauber vom Frauenverband und Maggie Poltenbrook.
Auf die kommt's mir nicht an. Die können meinetwegen bleiben, wo man Tüten klebt. Aber die anderen, komm jetzt.
Was hast du vor?
Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen.
Du willst doch nicht etwa in die Villa zurück?
Doch.
Aber wenn die Polizisten zurückkommen...
Das dauert noch eine Weile.
Und wenn sie eine Wache hier gelassen haben?
Das werden wir dann schon merken. Los, Effi, wir haben nicht viel Zeit. Komm jetzt.
Siehst du, das Haus ist leer. Aber wir wollen vorsichtig sein mit dem Licht.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie am Hauseingang einen Posten zurückgelassen. Jetzt lass uns mal sehen. Jim Cooper war ein Uhrensammler. Hier in der Halle steht allein mehr als ein Dutzend Uhren. Einige davon werden ja noch intakt sein.
Nun sag mal, was willst du denn mit den Uhren?
Von hier zum Gefängnis fährt man ungefähr eine Viertelstunde. Unter den Häftlingen, die sie herbringen wollen, befinden sich 2 Damen. Die brauchen mindestens 20 Minuten, bis sie marschfertig sind. Macht insgesamt 50 Minuten. Mhm. 5 Minuten sind schon verstrichen. Dann dauert es also eine Dreiviertelstunde, bis sie wieder da sind.
Mhm. Aber sonst hast du keine Beschwerden.
An die Arbeit, Effi. Wir ziehen alle Uhren auf und stellen sie auf 10 nach 11.
Dickies Zeitberechnung stimmte auf die Minute. Genau eine Dreiviertelstunde später kamen die Polizeibeamten in die Villa zurück. Und mit ihnen kamen die Häftlinge.
Muss das wirklich sein? Ja. Das mein Scheiß. Oh, du, mein großer Scheitlassener. Lieber Herr Chefkommissar, das kann nicht ernst sein. Sie wollen uns doch nicht etwa in dieses Haus führen.
Warum sollte ich nicht?
Weil es verhext ist. Ja, das müssen Sie doch wissen. Man nennt das Haus die Todesgrube.
Mit zum Donnerschlag, nun hören Sie schon mit Ihrem Gezeter auf, Mr. Bronco. Schlimm genug, dass uns diese Gecken mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen. Was denken Sie sich überhaupt, die Krümel von einem Polizisten?
Befleißigen Sie sich bitte eines angemessenen Tons, Mrs. Poltingbrook.
Was angemessen ist, bestimme ich. Und wenn Sie 10-mal Staatsanwalt sind, vor mir stehen Sie stramm.
Ich finde es auch empörend, dass Sie uns in die kühle Nachtluft hinaussetzen.
Dann sehen Sie sich doch endlich die Leiche an, die Sie identifizieren sollen. Dann können Sie wieder gehen.
Eine Leiche, da haben wir es. Jeder stirbt, der in dieses Haus hereinkommt.
Na, sehen Sie doch mich an, bin ich etwa tot?
Pardon, Sie sind aber auch noch nicht wieder draußen.
Was ist das? Das Licht?
Zum Donnerwetter, was ist denn los? Wer hat das Licht ausgeschaltet?
Jemand muss die Sicherung rausgeschraubt haben.
Das ist Jim Coopers Geist.
Martin, Sie bleiben bei der Tür und passen auf, dass niemand das Haus verlässt.
Zu Befehl.
Passen Sie auf, Herr Chefkommissar, Herr Oberkommissar, jetzt passiert's. Es schlägt bald unser letztes Stündlein. Langsam, aber Sie haben ihn verrückt gemacht. Ich werde bestimmt verrückt.
Jeder bleibt auf seinem Platz.
Jetzt hören Sie schon endlich auf, uns Befehle zu geben, Sie Pinsel. Die Hölle ist los. Sag ich, die Hölle ist los.
Meine Taschen,
Herr Mutterschlag. Herr Bautermann, das ist ja schlimm aus. Du bist keiner bei Windstärke zu mir.
Die Polizei, dass ich nicht lache.
Das ist die Stimme von Jim Cooper, ich höre es.
Nur nicht klein kriegen lassen, sage ich immer. Nur nicht klein kriegen lassen. Auch nicht von diesen Wegelagerern und Spitzbuben, die man in Polizeiuniform gesteckt hat. Banzen sind das, die man mit dem Fingernagel zerdrückt.
Ja, bitte. Dem Himmel sei Dank. Dieser Höllenspuk ist zu Ende.
Und jetzt geht auch wieder das Licht an.
Ein Glück. Ich habe schon gedacht, ich werde wahnsinnig bei diesem Lärm.
Mir ist auch noch ganz schummrig. Herr Chefkommissar, das war wirklich Jim Coopers Stimme.
Ja.
Aber die Gefangenen! Mackenzie, sehen Sie doch nur! Unsere Gefangenen sind verschwunden!
Was? Verdammt nochmal! Sergeant Martin, haben Sie etwa jemanden rausgehen lassen?
Nein, bestimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit hier in der Tür gestanden. Ich verbürge meinen Kopf dafür. Es hat niemand das Haus verlassen.
Ja, aber die Leute sind fort! Weggefegt!
Wie vom Erdboden. Verschluckt.
Aber nicht nur den Polizisten schlotterten die Knie über dem plötzlichen, unbegreiflichen Verschwinden ihrer Häftlinge, sondern auch den Verschwundenen selbst.
Oh, Schreck, oh je, Mini. Wie ist mir?
Irgendetwas Grässliches ist passiert, denn eine Knochenhand hat mich angefasst und weggezogen.
Mich auch.
Oh, mir ist das dunkel hier.
Mir hat eine Stimme zugeflüstert. Komm mit, Joshua, komm mit.
Oh, Jemine, in solchen Situationen falle ich gewöhnlich in Ohnmacht. Was ist bloß heute los mit mir?
Klar, da ist ein Lichtstrahl. Ich höre Schritte.
Ah?
Ich glaube, es kommt jemand.
Oh, um Himmels Willen, was sollen wir tun?
Vor allen Dingen den Schnabel halten.
Mein Bestes. Jetzt werde ich doch noch auf meine alten Tage verrückt. Das ist doch... Gigi, mein Junge, bist du das?
Freilich war er's. Dicky Dick Dickens, der Wunderknabe aus dem sonnigen Connecticut. Dick führte seine Gäste durch den geheimen Gang in den geheimen Keller, den Jim Cooper in kluger Voraussicht auf derartige Vorkommnisse in die Villa hatte einbauen lassen. Hier angekommen war natürlich des Staunens kein Ende.
Ja, du große Güte, Diggi, mein Jungchen. Sag mir nur, wie hast du das wieder angestellt? Was suchst du in Jim Coopers Villa?
Sie gehört mir.
Hä? Was?
Genau genommen Effi und mir. Wir haben sie geerbt.
Also so viel mir bekannt ist, soll da ein geheimnisvoller Schatz existieren. Das Vermächtnis von Jim Cooper. Sie müssen wirklich sehen, ob das ihn finden, Mr. Dickens.
Hab ich schon.
Nein, tatsächlich. Und wie viel ist es?
1 und 22.
Oh!
Achtung! 1.000.000
und 22.000 Dollar.
Ein Grammophon und 22 Platten.
Ach, wie?
Was sagst du da?
Ja, es ist leider mein Ernst. Hier in dieser Kiste könnt ihr den Schatz selber bewundern.
In der Tat, ein Grammophon und Schallplatten. Ja, und was bitte bedeutet das?
Jim Cooper hat die Platten selbst besprochen. Was ihr hier seht, ist das wichtigste Dokument, das der Bandenführer hinterlassen konnte. Es ist seine Gesetzessammlung.
Vielleicht liegt es daran, dass mir das Denken schon ein bisschen schwerfällt, aber das geht über meinen Horizont.
Ja, ganz einfach, Opa. Es sind die berühmten ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt. Und da sie ungeschrieben bleiben sollen, hat Cooper sie auf Platten gesprochen.
Ja, wahrscheinlich konnte er gar nicht schreiben. Ja, interessant, interessant. Wäre es nicht möglich, dass wir einmal eine solche Platte hören?
Warum nicht? Der erste Teil ist die GTFV, die Gangstertruppenführungsvorschrift. Effi,
ja?
Leg doch mal die Platte auf, ja?
Ja, ja.
Während Dick und seine Getreuen den ersten Teil der ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt anhörten, erhob sich ein großer feuerroter Sonnenball über die Zinnen der Stadt. Begaben sich Chefkommissar Lionel McKenzie und sein Assistent Martin in ihr wohlverdientes Bett, brandete der Strom der morgendlich aufgetankten Automobile durch die Straßenschluchten Chicagos und bohrte die Pensionsvermieterin Mami Tobo Dutch in der Nase.
Hey, mein Kaffee.
Meinen auch.
Kaffee kostet Geld. Und die Miete sind Sie mir auch noch schuldig, Mr. Tapper.
Vielleicht hast du Glück und ich zahle heute. Vielleicht.
Nicht, dass Sie glauben, es käme mir auf die paar lumpigen Dollar an. Aber Sie wissen ja, ich vermiete meine Zimmer nur, weil ich den Leuten eine Freude machen will.
Verdammt! Was klingelt da?
Ja, was klingelt denn da?
Hab's nicht gern, wenn's am frühen Morgen klingelt. Das ist meistens die Polizei. Nicht wahr, Williams?
Ja, meistens, Boss, meistens.
Keine Angst, das ist nur mein neuer Mieter. Er hat sich telefonisch angesagt. Kommt frisch aus Untersuchungshaft.
Guten Morgen, Herr Mieter.
Ja, kommen Sie herein, kommen Sie herein.
Wer ist denn das?
Och, das sind nur zwei Mieter von mir. Sind auch aus der Branche. Ich habe das ganze Haus voll. Eine Tasse Kaffee?
Gerne.
Dann kommen Sie bitte, nehmen Sie Platz. Das ist Mr. Snipper Jonas aus New Orleans, Mr. Tapper, Mr. Williams.
Hello,
hi.
Hello, hi.
Das gibt's selten, dass unser Eins aus Untersuchungshaft entlassen wird, was, Williams?
Hast recht, Topper, sehr selten, sehr selten.
Der Chefkommissar hatte wohl was Wichtigeres zu tun, denke ich mir.
Ach nee, ja. Was denn?
Na, gucke mal, ich bin ja mal nur ein kleines Würstchen für ihn. Das, was er wissen wollte, hat er von mir erfahren.
So, das mögen wir aber gar nicht. Was, Williams?
Nein, Topper mögen wir gar nicht.
Wenn jemand der Polizei alles sagt, was sie wissen will. Pfui!
Pfui!
Aber ich habe ja nicht die Wahrheit gesagt.
Und warum hat sie dich dann laufen lassen?
Weil sie jemand anders auf der Spur sind. Muss wohl eine große Leuchte sein. Der Chefkommissar war ganz elektrisiert, als er den Namen hörte.
Denk mal an! Und was für ein Name war das?
Oh, Dickens.
Was?
So ähnlich.
Was? Wie? Dicky Dick Dickens?
Ja. Ja?
Wir dachten immer, den gibt's gar nicht mehr. Wie, Williams?
Ja, das dachten wir, Boss.
Hast du eben falsch gedacht.
Was weißt denn du? Hey, olle Hexe.
Oh, mehr als Sie denken. Vor ein paar Tagen war er nämlich noch bei mir, der gute Dicke. Hm? Ja, wir kennen uns gut. Er schuldet mir noch sehr viel Geld.
Ach, sowas gibt's, dass dir jemand Geld schuldig bleibt?
Ach, bei Dicke brauche ich keine Angst zu haben. Der hat die Menge.
So? Hat er das?
Über 300.000 in purem Gold? Naja, aus dem großen Überfall auf die Farmers Bank.
300.000?
Oh, und die hat er gut versteckt auf einem leerstehenden Bauernhof.
Was du nicht sagst. Woher hat denn der Dickens einen Bauernhof?
Der gehört ja nicht ihm, sondern einem alten Freund, Opa Kreckel.
Opa Kreckel? Den kennen wir doch, was, Williams? Kennen wir den nicht?
Ich weiß nicht recht, Topper.
klar kennen wir den, du Idiot.
Ja, ja, und ob wir den kennen, ja, ja.
Der hat doch seine Farm in der Nähe von Kansas City.
Oh, ganz falsch, ganz falsch. 30 Kilometer südlich von La Crosse am Ufer des Mississippi.
Sieh mal einer an. Waren wir eigentlich schon mal am Mississippi, Williams?
Nein, Topper, nie.
Soll aber ein schönes Flüsschen sein, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, ich
hör
weiß.
Mal, Mami Turbo Dutch, wie viel Mieter hast du wohl?
Na, so an die 17.
So, ja, das würde genügen. Den würde sicher ein bisschen frische Luft sehr gut tun, habe ich recht, Williams?
Sicher, Topper.
Kleiner Betriebsausflug ins Grüne.
Inzwischen war in der Villa Cooper, draußen am Rande der großen Stadt, wieder Ruhe eingezogen. Das Grammophon, das eine Stunde lang fast ununterbrochen gequäkt hatte, schwieg still. Dickie Dick Dickens auch. Und das schon eine ganze Weile.
Warum bist denn du so still, Dickie?
Ich überlege, Schätzchen.
Aha.
Eine verteufelte Sache ist das. Was machen wir mit Captain Maggie und Mrs. Schuschauer? Sie kennen das Geheimnis unserer Villa.
Ja, aber sie kennen nicht den geheimen Zugang zum Keller. Du hast sie im Dunkeln hergeführt.
Ja, wenn schon, wenn schon.
Ja, wir könnten ihnen ja die Augen verbinden, wenn wir sie wieder rauslassen.
Trotzdem mache ich mir Sorgen.
Chef, die beiden schlafen gerade, Chef.
Nur das hört man.
Ja, das wäre doch eine günstige Gelegenheit, ihnen die Gurgel durchzuschneiden. Wie? Dann sind wir alle sorgenlos.
Zwei wehrlose Frauen im Schlafe abservieren. Stell dich in die Ecke, Bonko, und schäm dich.
Chef.
Ja, aber irgendwie müssen wir sie abschieben, Dick. Mit Mrs. Schuschauer könnten wir schon vielleicht irgendwie einig werden, aber Captain Maggie...
Ja eben, die hat so viel Haare auf den Zähnen, dass man ihr mitten im Mund einen Scheitel ziehen kann.
Ruhe dort, ihr Stubenküken. Kann man denn hier nicht mal in Ruhe sein Nickerchen halten?
Siehst du?
Oh. Wie? Was? Jetzt haben Sie mich aber wach gemacht, Mrs. Poltingbrooker. Gibt's was Besonderes?
Ja, wir beraten gerade, was mit Ihnen geschehen soll, liebe Mrs. Schuschauer.
Oh, wie interessant. Und sind Sie schon zu einem Ergebnis gekommen?
Ach ja, mein Freund Bonko meint, das Einfachste wäre, Ihnen die Gurgel durchzuschneiden.
Oh je. Das ist aber ein roher Geselle, ihr Freund.
Ein dreckiger Buke ist er. Ein schmieriges Paket Knochen und Haut. Ha, einem Hochseekapitän die Gurgel durchschneiden.
Na, und noch dazu einer Dame.
Meuterei ist das. Und sowas duldest du in deiner Umgebung, Dickie? Pfui, über alle Mannsbilder. Sie sind die Luft nicht wert, die sie atmen. Das Brot nicht, das sie essen. Die Bettstatt nicht, auf der sie ruhen. Man sollte ihnen die Gurgel durch...
Was?
Naja... Da reden wir von was anderem.
Ach so, ja. Sie sind mir nämlich ein bisschen im Wege, meine Damen. Ich kann leider nicht viel mit Ihnen anfangen.
Dann mach die Tür auf und wir gehen. Mit solchen schwachsinnigen Flotzen wollen wir sowieso nichts zu tun haben.
Aber mäßigen Sie sich doch, Mrs. Poltingbrook. Ich bitte Sie herzlich. Mr. Dickens hat uns einen großen Dienst erwiesen. Und Sie wissen, wenn man uns nur einen einzigen Tag länger festgehalten hätte, dann könnten Sie nicht mehr zur Abfahrt Ihres Schiffes in New York sein.
Verzeihen Sie bitte, meine Verehrtesten, dass ich mich einmische. Aber das scheint mir doch eine Lösung zu sein. Mrs. Poltingbrook verpflichtet sich, von hier aus direkt nach New York zu fahren, auf ihr Schiff zu gehen und Amerika zu verlassen. Ja. Dann sind wir sie los. Ja.
Und wir alle machen drei Kreuze.
Ja, ja, mein lieber Joshua Benedict, das klingt ganz schön, aber wer garantiert mir, dass Sie das tatsächlich tut.
Ich, wenn Sie gestatten.
Ja, wie?
Ich begleite Sie nach New York und bringe Sie aufs Schiff. Mrs. Schuschauer kommt auch mit.
Ja?
Ich werde Sie die nächsten 14 Tage unter meine Fittiche nehmen. Ach. So lange, bis Sie, mein Bester, in Sicherheit sind.
So. Oh, ich schwöre Ihnen, ich mache Ihnen überhaupt keine Schwierigkeiten.
Mich wollen Sie nach New York bringen?
Ja, ja.
Zurück auf mein Schiff?
Ganz recht.
Mr. Strolbenguss, Sie sind ein Gentleman.
Ich bemühe.
Aber wie bitte erreichen wir jetzt das Schiff? Es ist höchste Eile geboten. Wir dürfen keine Minute mehr verlieren.
Sie erinnern sich vielleicht, dass ich Ihnen vor kurzem Ihren Wagen gestohlen habe, Mrs. Schuschauer?
Oh ja, oh, das war ein schöner Schock für mich.
Ihr Auto steht jetzt 200 Meter von hier entfernt, Ecke Baldwinstraße. Ich schenke es Ihnen.
Oh, wie rührend. Das finde ich aber wirklich großzügig von Ihnen.
Also geschah es. Den beiden Damen wurden die Augen verbunden, sie wurden ins Freie geführt und sausten unter der Obhut von Joshua Benedict Streubenguss davon. Dicky aber war glücklich und zufrieden, endlich wieder mit Effi, Bonko und Opa Kreckel allein zu sein. Endlich, nach langem Hasten, wieder mal einen Ruhetag einschieben zu können.
Was tun wir jetzt, mein Jungchen? Ich meine, wir können doch nicht bis ans Ende unserer Tage hier rumsitzen und ein Harmonika-Gepustel anhören. Wir müssen vorankommen. Glaub einem alten Mann, auch die Lorbeerblätter, die einem in den Schoß fallen, muss man pflegen. Wir müssen vorwärts streben, in die Zukunft denken.
Ach, Kreuzdonnerwetter, du raubst einem ja den letzten Nerv. Zum Vorwärtsstreben ist morgen auch noch Zeit.
Aber Opa hat recht. Wir müssen mindestens überlegen, was wir morgen tun.
Wie heißt das erste ungeschriebene Gesetz der Unterwelt, Effi?
Man habe Geld.
Und das zweite?
Man habe seine Leute.
Und genau das machen wir. Zuerst beschaffen wir uns Geld. Wenn wir das haben, engagieren wir eine Leibgarde. Und dann soll uns noch mal jemand in die Suppe spucken.
Haben Sie schon genaue Pläne, Chef?
Ja. Kurz nach Mitternacht machst du dich auf die Beine, Bonko, und besorgst uns ein Auto.
Mit Vergnügen. Das wird gemacht.
Gut. Spätestens 5:30 bist du wieder hier. Ja. Um 6 wollen wir abbrausen, Opa Crackle, du und ich.
Mhm. Ja, und was wird aus mir, Dick?
Du darfst dich morgen ausschlafen, mein Schatz.
Aber Dick...
Nein, Effilein, keine Widerrede. Du musst hierbleiben. Oh. Es hängt jetzt zu viel in der Luft. Polizei, diese beiden Weiber, wer weiß, was noch kommt. Halt die Ohren steif und vor allem bleib mit Sträubenguss in Verbindung. Wir werden ungefähr 2 bis 3 Tage unterwegs sein.
Wo wollen wir das Geld auftreiben, dicke Jungschen?
Na, was denkst du?
Oh... Ich weiß eigentlich gar nicht.
Auf deiner Farm, du alter Fuchs.
Ach so.
Oder glaubst du etwa, ich hätte vergessen, dass dort noch 300.000 liegen?
Oh, das weißt du noch?
Ja.
Ja, ich wollte dich gerade daran erinnern. Im Moment wollte ich das.
Wie lieb von dir. Und ich denke, jetzt hast du keine Fragen mehr.
Nein.
Und als sich der große, feuerrote Sonnenball wieder gen Westen senkte, näherten sie sich bereits auf einem alten Ackerpfad dem verlassenen Farmhaus von Opa Kreck.
Hier wohnen Sie also, Opa?
Hier habe ich gewohnt. Es ist Monate her, dass ich nicht mehr zu Hause war. Aber schön ist es hier, nicht?
Ja, aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwas kommt mir mulmig vor. Es liegt was in der Luft.
Siehst du schon wieder Gespenster, Bonko?
Nein. Nein, aber Spatzen.
Was?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui, 7.
Was?
7 Spatzen.
Na und?
Kennen Sie nicht den alten Kinderreim?
Nein.
3 Spatzen auf dem Dach bringen Pech am 3. Tag. Und sind es sogar 4, dann rate ich dir, verdrücke dir. Sind es 5, mach dich auf die Strümpf. Sind es 6, holt dich bald die Hex. Sind es aber 7, ist jeder Rat umsonst geblieben.
Ach, Bonko, du hast ja einen Piepmatz mit Mama-Stimme.
Vorsicht, Jungchen, Vorsicht, Vorsicht. Hier liegt wirklich was in der Luft. Sieh dir mal die Fensterläden von meinem Schlafzimmer an.
Was gibt's Aufregendes an deinen Fensterläden?
Sie stehen halb offen. Ich weiß aber genau, dass sie verschlossen waren, als wir damals abfuhren.
Teufel auch. Das hat allerdings was zu bedeuten.
Und nichts Gutes, fürchte ich. Es kann natürlich sein, dass der Wind die Fensterläden gelockert hat. Ja.
Es kann aber auch sein, dass in der Zwischenzeit jemand hier gewesen ist und die Goldbarren gestemmt hat. Wo hast du sie versteckt, Opa?
In meinem Schlafzimmer. Unter der schmutzigen Wäsche.
Bei verflixt, also genau dort, wo die Fensterläden offen stehen.
Ich sag's ja, 7 Spatzen. Dann sind wir also umsonst hierher gegondelt.
Sehen wir erst mal nach. Vielleicht ist das Gold auch noch da.
Na gut. Ja, so nach hinten, Chef, bitte.
So, hier ist mein Schlafzimmer.
Aha.
Entschuldige, Dick, es ist etwas unordentlich. Ich bin damals nicht mehr dazugekommen, mein Bett zu machen.
Du, das ist mir völlig schnurz. Sieh lieber nach, ob das Gold noch da ist.
So schnell geht das nicht. Ich muss erst den Wäschepuff aufnehmen.
Wieso, hast du ihn denn verschlossen?
Nein, aber... Kommt, ihr Beine. Ja? Rück mal das Ding ein bisschen von der Wand ab. Ich komme sonst nicht ran.
Okay, machen wir.
Komm her.
Oh, du, dein Wäschepuff ist aber verdammt schwer.
Das ist doch ein großartiges Zeichen.
Das will ich meinen.
Und wir fahren nicht mit leeren Händen nach Hause.
So, jetzt habe ich auch endlich den verflixten Deckel. Das wäre geschafft. Nur darfst du mal anfassen, Bonko. Hilf mir, die Wäsche rausholen.
Ja, ja, gern, gern, gern.
Was ist denn?
Ja, aber...
Was?
Was ist denn das?
Was ist denn das?
Du, Dick, da ist kein Gold hier drin. Es ist eine Leiche.
Alle guten Geister.
Mami Tobodatsch.
Und Mausetot.
Danke, meine Herren. Nanu. Nehmen Sie die Hände hoch, stellen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand.
Pest und Hölle, wer ist denn das?
Ich warne Sie, Mr. Dickens. Eine falsche Bewegung und Sie sind beim Teufel. Ich bin Lieutenant Speer von der Kriminalpolizei Milwaukee. Sie sind verhaftet, Dickens. Und selbst wenn Sie nichts anderes auf dem Kerbholz hätten, dieser Mord hier bringt Sie auf den elektrischen Stuhl.
Dickie Dick Dickens und seine Freunde waren sprachlos, sodass es hier im Moment nichts Neues zu hören gibt. Machen wir daher einen Sprung nach Chicago, und zwar in das Juwelengeschäft von Joshua Benedikt Sträubenguss.
Oh, Mr. Sträubenguss, Sie sind schon zurück.
Sie irren, James, Sie irren. Ich bin noch verreist. Ich muss erst mit meinem Rechtsanwalt sprechen, ehe ich offiziell zurückkehre.
Stimmt etwas nicht, Mr. Sträubenguss?
Oh, Sie irren schon wieder. Es stimmt alles, wenn man davon absieht, dass ich von der Polizei gesucht werde.
Was?
Das ist übrigens Mrs. Shoeshopper, ja? Eine Schicksalsgenossin von mir. Auch nach ihr sucht die Polizei.
Och, aber das ist nur eine Frage der Form. Denn wenn sich auch in meinem Innern ein warmes Gefühl für den famosen Mr. Dickens regt. Ja. Ich gebe zu, ich schäme mich seiner Bekanntschaft durchaus nicht.
Wie nett.
So habe ich doch nichts mit ihm gemein.
Geben Sie die Hoffnung nicht auf, Verehrteste.
Oh, Sie schelm.
James, hat es hier in meiner Abwesenheit etwas gegeben?
Nichts Besonderes. Das heißt, in Ihrem Comptoir wartet ein Kunde schon seit 2 Stunden. Ich konnte ihn nicht überreden, wieder zu gehen.
So, wer ist es?
Ja, auch seinen Namen wollte er nicht nennen.
Ach. Na, dann will ich mir den Herrn mal ansehen. Scheint ja ein eigenartiger Vogel zu sein.
Ich bleibe so lange hier.
Oh nein, Sie kommen besser mit, meine Teure, in mein Comptoir. Oh. Es ist mir lieber, wenn ich Sie im Auge behalte. Oh.
Sie sind aber einer.
Na klar. Ah, sieh mal einer an.
Guten Morgen, Mr. Sträubenguss.
Guten Tag, guten Tag. Na, was gibt's denn?
Ja, ich wollte... Ich möchte Sie gerne...
Dann kannst ruhig reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist, mein Bester. Mrs. Shoeshopper, darf ich Ihnen Kribbelfinger Jonathan vorstellen?
Oh, nicht mehr Kribbelfinger. Ich habe mich umgestellt.
Was?
Ja, solide Arbeit jetzt.
Aber?
Einbruchsdiebstahl, Fassadenkletterei.
Also.
Bringt mehr ein, wissen Sie?
Habe ich dir ja immer gesagt. Aber ich dachte, du sitzt noch im Kittchen.
Vorbei. Ich habe meine Strafe abgesessen. Wie sich das für einen braven Jungen gehört.
So ist nett.
Auf den Tag genau. Ich schulde Papa Staat keine Stunde mehr. Wir sind quitt, die Rechnung ist glatt. Ja, nun kann es wieder losgehen.
Ah.
Habe ich noch gleich was mitgebracht.
Ja, Kribbelfinger Jonathan. Ich glaube, wir beide können kein Geschäft mehr miteinander machen.
Ja, aber sehen Sie sich das Zeug doch erstmal an. Das ist klasse Ware, sage ich Ihnen. Schmuck von einem industriellen Liebchen. Und da kommt nichts mehr nach. Die Dame soll übermorgen ermordet werden.
Es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, doch dann nicht.
Oh, haben Sie doch ein Herz, Sträubenguss. Haben Sie ein Herz, nehmen Sie mir doch den Kram ab. Ich kann damit meine Existenz aufbauen.
Nein, Jonathan, es tut mir leid. Ich bin anderweitig engagiert. Ich habe einen Exklusivvertrag.
Wer macht denn heutzutage noch einen Exklusivvertrag? Ich bitte Sie, Sträubenguss. Wer hat denn so eine breite Schulter, dass man sich darauf verlassen kann?
Nur zum Beispiel Dickie Dick Dickens.
Also, dass ich dich lache, Sträubenguss. Dickie Dick Dickens.
Ja.
Sie, ehe Sie 10-mal das Alphabet aufgesagt haben, geht dem der Dampf aus.
Oh.
Ja, was weißt denn du schon über Dickie Dick Dickens?
Oh, eine ganze Menge.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wird er heute oder morgen oder übermorgen in die Nähe von La Crosse fahren, auf eine einsame Farm. Stimmt's?
Ja.
Dort möchte er sich Geld holen, $300,000. Na, was glauben Sie, wie der in den Wind guckt?
Ja, aber wie kommst du denn darauf?
Nein, das kann ich nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Es tut mir furchtbar leid. Aber ich rate Ihnen, tragen Sie nicht nur auf der einen Schulter. Da wären Sie ein armer Mann. Hier, nehmen Sie meinen Schmuck.
Ja.
Da haben Sie was von. Und ich bring Ihnen mehr. Ja, wir bleiben im Geschäft. Ja, ich habe im Kahn dazugelernt, habe Nachhilfeunterricht genommen. bei einem Lebenslänglichen.
Naja, also, na schön, Kribbelfinger Jonathan. Na, dann zeigen Sie mal her, was Sie da haben.
So schnell schwindet die Gefolgschaftstreue in Gangsterkreisen. Eben noch hatte Joshua Benedikt Sträubenguss auf Dickie Dick Dickens geschworen. Jetzt schon verriet er ihn. Aber die treffliche Edwina Schruschobber war aus ganz anderem Holze. Als ehrenamtliche Vorsitzende der Chicagoer Frauenverbände war sie gewöhnt, ideell und uneigennützig zu denken.
Bravo!
Edwina wusste, was sie zu tun hatte.
Sagen Sie, lieber Freund, Ihnen ist doch wohl klar geworden, was Ihnen dieser Mr. Kribbelfinger erzählt hat.
Nun, ja.
Wenn ich den seltsamen Herrn richtig verstanden habe, dann sitzt Ihr, Herr Kollege Dickens, doch in einer ziemlichen, wie sagen Sie dazu? Klemme, nicht wahr?
Ja, oder Tinte, ganz wie Sie wollen.
Na und?
Was heißt na und?
Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich jetzt alles tun, um meinem Freunde Dickens aus dieser Klemme herauszuhelfen.
Ja, und wenn ich an Ihrer Stelle wäre, meine Teuerste, würde ich meine zarten Finger aus Männergeschäften herauslassen. Was kann ich schon tun hier in Chicago? Bekomme höchstens Ärger. Dickens ist meilenweit fort und ich bin ganz allein, ohne jede Hilfe.
Captain Maggie würde jetzt sagen, Sie sind ein Flotz.
Oh.
Und weiß der Himmel, sie hat recht.
Ei.
Die Männer sind Memmen, ohne Denkvermögen, ohne Unternehmungsgeist.
Aber
zum Glück sind wir ja auch noch da, die Frauen von Chicago. Was das Personal betrifft, da brauchen Sie sich also gar keine Gedanken zu machen.
Aber
Sie möchten mir nur freundlichst einen Omnibus beschaffen.
Bitte was? Einen Omnibus?
Ja. In einer halben Stunde, denke ich, können Sie ihn besorgt haben.
Ja, aber um alles in der Welt, was haben Sie vor?
Ja, das werden Sie noch rechtzeitig erfahren.
Auch wir wissen nicht, was Mrs. Shrewshobber im Schilde führt. Kehren wir deshalb auf die Farm von Opa Crackle zurück.
Ich habe so das unbestimmte Gefühl, jetzt wird's ernst.
Oh, aber ich habe Sie gewarnt, Chef. 7 Spatzen auf dem Dach. Sie hätten auf mich hören sollen.
Komm, sei ruhig.
Schlag keine Warnung in den Wind, weil dann die Folgen furchtbar sind.
Halten Sie den Mund, Sie Knäblein. Sie sind nicht gefragt.
Sachte, Herr Polizeidings da. Wenn Sie schon so unhöflich sind, hier einfach hereinzuschneien, ohne vorher anzuklopfen, dann müssen Sie uns wenigstens anhören.
Ich muss gar nichts. Was Sie zu erzählen haben, sagen Sie dem Bezirksstaatsanwalt von Chicago. Der wird sich freuen.
Nun sagen Sie mal, junger Freund, wie lange sind Sie denn schon hier?
Seit 2 Stunden, Alterchen. Tja, wir haben Sie erwartet. Und damit Sie sich keinen Illusionen hingeben, in der Scheune stehen 25 Polizisten. Sollten Sie irgendwelche Dummheiten versuchen, weglaufen oder so, dann macht es peng, 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 peng. Und statt eines lebendigen Dickie Dick Dickens kriegt der Herr Staatsanwalt einen Toten. Mir soll das egal sein.
Hören Sie mal. Wenn Sie schon 2 Stunden hier herumlungern, müssten Sie doch auch gesehen haben, was hier los war.
Das habe ich.
Ja, wir sind hereingekommen, haben den Wäschepuff geöffnet und da lag die Leiche von Mami Tobodatsch.
Sehr richtig.
Ja, also können wir doch die Frau nicht umgebracht haben, nicht wahr?
Schon möglich, aber wen interessiert das? Ich habe sie bei der Leiche gestellt und verhaftet.
Doch, das ist
alles, was ich mit Sicherheit weiß. Das werde ich auch im Prozess gegen Sie aussagen.
Ja.
Und dann beweisen Sie mal, dass Sie nicht der Täter sind.
Sie sind mir,
viel Spaß.
Sie sind mir ein sauberes Herzchen. Sie wissen, dass wir den Mord nicht begangen haben und wollen trotzdem...
Mein lieber Mann, auf Ihren Kopf sind $10,000 ausgeschrieben. Glauben Sie etwa, ich lasse mir diese Belohnung wegen ein paar lumpiger Belanglosigkeiten durch die Nase gehen? Nein, nicht Lieutenant Speer. Hallo, Smith, reinkommen.
Lieutenant?
Durchsuchen Sie die Leutchen nach Waffen und dann abführen.
Moment, eine Frage noch. Wie kommen Sie überhaupt hierher?
Ein guter amerikanischer Bürger hat uns den Tipp gegeben, dass Sie in diesen Tagen hier zu erwarten sind.
Und ist Ihnen nie der Gedanke gekommen, dass dieser gute amerikanische Bürger vermutlich der Mörder von Mami Tobodatsch ist?
Mir kommen keine Gedanken, ich handle.
Und woher wollen Sie überhaupt wissen, dass einer von uns Dickie Dick Dickens ist?
Wir haben zwar kein Foto von Ihnen, aber eine ziemlich genaue Beschreibung. 1,80 groß, dunkle Haare, blaue Augen und ein olivgrünes Wildlederjackett mit Fransen an den Ärmeln.
Lieutenant, die Leute haben gar keine Waffen bei sich.
Ach nein.
Im Vertrauen, Leutnant. Das ist auch der einzige Grund, warum Sie noch am Leben sind.
Es blieb Dickie Dick Dickens nichts anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben.
Ein böses, ein ungerechtes Schicksal.
Man legte die 3 Wackeren in Handschellen und steckte sie in eines der Polizeiautos, die Beamten in der Scheune geparkt hatten. Mit niedergeschlagenen Augen und gesenkten Köpfen fuhren sie sodann den gleichen holprigen Ackerweg zurück, über den sie nur eine halbe Stunde zuvor so hoffnungsfroh und wohlgemut herangekommen waren.
Verflixt nochmal und dreimal zugenäht. Was können wir denn jetzt bloß tun?
Hab nicht den geringsten Schimmer, Opa. Nun seht euch das an. Da kommt uns doch wahrhaftig ein Riesenomnibus entgegen. Wo mag der bloß hinwollen auf diesem Ackerweg?
Keine Ahnung. Der Weg führt zu meiner Farm und dort hört er auf.
Tja, schau, sowas aber auch. Ja, lauter Weiber. Lauter Weiber.
Die haben sich wahrscheinlich verfahren.
Jetzt schlägt's 13. Siehst du, wer da neben dem Steuer sitzt? Mrs. Edwina Schuschauber.
Nanu? Ja, das ist doch Dick. Hey, Sie, Fahrer, ja. Halten Sie an. Halten Sie unverzüglich an.
Was ist?
Und machen Sie sofort kehrt. Ja, wir müssen hinter den Polizeiautos herfahren.
Aber was denn? Wie soll ich denn hier kehrt machen, Mrs.?
Fragen Sie mich doch nicht. Sie sind doch Chauffeur. Strengen Sie sich mal ein bisschen an.
Na ja, also bitte, wenn die Achsen brechen, meine Schuld ist es nicht.
Beeilen Sie sich doch bitte, wir dürfen die Polizeiautos nicht aus dem Auge verlieren.
Ja, schon gut.
Freundinnen, Schwestern, meine Damen, unsere Aktion beginnt. Dort vorne in dem zweiten Wagen sitzt kein geringerer als Dickie Dick Dickens.
Nein, der große, der kleine, niedrige?
Nein, der große, strahlende.
Es war ein eigenartiger Konvoi, der sich nun den Ackerweg entlang schlängelte und schließlich in die Chaussee nach La Crosse einbog. 5 Polizeiautos mit insgesamt 25 Polizisten und 3 Häftlingen und ein Autobus mit 40 Damen der Chicagoer Gesellschaft. Auf dem Hauptbahnhof von La Crosse war schon alles für Dickie Dick Dickens und seine Freunde vorbereitet. Weitere 25 Polizisten empfingen die Ankömmlinge am Hauptportal und führten sie zu einem Gefängniswagen, der an den fahrplanmäßigen Nachtexpress nach Chicago angehängt war.
Der Nachtschnellzug nach Chicago, planmäßige Abfahrt 22.10 Uhr, fährt soeben auf Bahnsteig 8, Gleis 14 ein. Die Reisenden werden ersucht, nicht in den letzten Wagen des Zuges einzusteigen. Dieser ist ein Wagen der staatlichen Gefängnisverwaltung und nicht für den öffentlichen Reiseverkehr bestimmt. Zurücktreten, bitte. Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Alle Achtung, 50 Polizisten!
Ich habe nur 49 gezählt.
Gleichwohl, es sind ihrer zu viel. Wir sind nur 40 schwache Frauen.
Also gehen wir zum Omnibus zurück und fahren wir nach Hause.
Aufgeben? Oh, niemals!
Ach, wir haben sowieso nur noch wenige Minuten Zeit. Gleich fährt der Zug ab.
Hey, Nanu!
Alexa! Wo kommst du denn jetzt hin?
Ich habe sie als Kundschafterin vorausgeschickt. Nun, was gibt's, Alexa, mein Kind?
Alles verloren, liebe Edwina. Dickie Dick Dickens sitzt schon in seinem Abteil. Das Fenster vergittert, die Tür verschlossen. Alles verloren.
Arme Edwina, wo doch so ein hübscher Mann ist.
Nur der ist verloren, der sich geschlagen gibt.
Das soll der geschlagen.
Oh, einen Moment mal. Hallo, Sie da, junger Mann?
Ja, bitte.
Gehören Sie zufällig hier zum Zugpersonal?
Ich? Oh nein, ich bin nur ein kleiner Rangierer. Ich habe gerade Feierabend.
Ein Rangierer sind Sie. Hören Sie, junger Mann, hätten Sie Lust, sich nebenbei, sagen wir, $200 zu verdienen?
200 Dollar?
Ja.
Warum denn nicht? Da wäre ich ja blöd.
Gut. Rita, liebste, gib dem jungen Mann $200 aus der Verbandskasse.
Bitte.
Wo denkst du hin? Oh, bitte keine Debatte jetzt. Die Zeit drängt. Alexa, mein Kind, lauf schnell zum Fahrkartenschalter und hole eine Karte 2. Klasse nach Chicago. Aber spurte dich.
Gern, Edwina. Ich fliege.
Und nun zu Ihnen, junger Mann.
Bitte.
Sie werden mit diesem Zug nach Chicago fahren.
Ja.
Und jetzt passen Sie mal auf. Ich werde Ihnen nämlich jetzt sagen, was Sie
Mrs. Schuschauber senkte die Stimme, da das, was sie dem jungen Mann zu sagen hatte, nicht für die Umstehenden bestimmt war.
Aus diesem Grunde werden auch wir bedauerlicherweise nicht erfahren, wie der Auftrag lautete, den sie dem jungen Manne gab.
Hier, Edwina, die Fahrkarte.
Danke, Alexa, mein Kind. Bitte sehr, junger Mann, steigen Sie ein und tun Sie ganz genau das, was ich Ihnen gesagt habe.
Worauf Sie sich verlassen können, beste Frau.
Auf Wiedersehen und toi, toi, toi. Und
jetzt, Freundinnen, Schwestern, meine Damen, zum Omnibus zurück. Marsch, marsch!
Letzten Wagen des Zuges?
Sie wissen, der Wagen der staatlichen Gefängnisverwaltung, der nicht für den öffentlichen Reiseverkehr bestimmt war.
In diesem Wagen war wieder Gleichmut und Gelassenheit eingekehrt. Die Gesichter der 10 Polizisten, eben noch aufs Äußerste konzentriert und energiegeladen, hatten sich entspannt.
Die Häftlinge, so wussten die braven Männer, hatten keine Chance mehr. Sie waren eingeschlossen in ihrem Abteil. Der Zug fuhr ohne Halt bis Chicago durch. Und dort würden wieder 50 Polizisten auf dem Bahnhof stehen, um die Gefangenen in Empfang zu nehmen.
Ja, wer ist vorn?
Ich.
Na und? Ich höre nichts. Wie viel sind Ihre Karten wert?
Ich würde sagen, $3.
Ist gut, ich gebe mit.
Ich setze 4. Und Sie, Porter?
Ich passe. Aber wenn Sie gestatten, Lieutenant, dann gehe ich mal eben in den Speisewagen und hole mir ein Bier.
In Ordnung, aber kommen Sie gleich wieder. Na, Richardson, wie steht's?
Ich gehe noch 2 darüber.
Ja, der macht zusammen 6. Ja, das ist es mir wert. Sehen.
Ich gehe aber rüber. $8. Hey, was machen Sie denn da?
Tut mir leid, Herr Wachtmeister. Ich muss die Verbindungstür schließen. Sie können hier nicht mehr durch.
Aber ich will doch nur in den Speisewagen mir ein Bier holen.
Es hilft nichts. Der letzte Wagen wird abgeschlossen. Ist ja ein Gefängniswagen, nicht?
Es genügt doch, wenn das Abteil von den Gefangenen verschlossen ist.
Bedauere, Anweisung vom Zugführer.
$29, Sie gehen aber ran, Lieutenant. Wollen wohl schon Ihre ganze Belohnung verspielen, was?
Ja. Geht denn keiner drüber?
Nein, wir wollen das gerne sehen.
So eine Sauerei, Porter. Wie kommen Sie denn Ihrem Vorgesetzten?
Nicht mal ein Bier kann man sich holen. Ja, unser Eisenbahnfritze hat die Durchgangstür zum nächsten Wagen abgesperrt.
Was? Aber das ist gegen die Vorschrift, verdammt nochmal. Das ist doch gegen die Vorschrift.
Er sagt, weil das ein Gefängniswagen ist.
Ach, Unsinn. Gerade deswegen müssen wir mit dem Zug in Verbindung bleiben. Na, kommen Sie, Porter. Mit dem Mann muss ich sprechen. Na, wo ist dieser Kerl?
Jetzt ist er weg. Ich sage Ihnen doch, er hat die Tür verschlossen und ist in den anderen Wagen rübergegangen.
So eine Sauerei.
Ja, das sagte ich auch schon. An der Tür brauchen Sie gar nicht zu rütteln, die ist zu.
Aber was macht denn dieser Mensch da? Nun sehen Sie sich den an. Der hockt doch wahrhaftig dort unten auf der Wagenkupplung.
Ja, Lieutenant, das ist der Mann.
Na, sehen Sie nur, was dieser Bursche macht. Der koppelt unseren Wagen ab. Na, haben Sie dafür Töne? Der koppelt unseren Wagen ab.
Ei, verdammt mich noch mal. Na, hast du sowas schon erlebt?
Ja, die Polizisten hatten richtig beobachtet. Der Eisenbahner, übrigens derselbe, mit dem Mrs. Schuhschobber auf dem Bahnhof von La Crosse so angelegentlich geplaudert hatte, koppelte den letzten Wagen des Nachtexpresses nach Chicago ab. Der Wagen rollte noch einige 100 Meter herrenlos weiter und blieb dann im wahrsten Sinn des Wortes auf der Strecke.
Völlig deprimiert stieg die 10-köpfige Polizeimannschaft aus, um sich den Schaden zu besehen.
Junge, Junge! Da sind wir aber schön angeschmiert, Lieutenant.
Ja, haben Sie diesen Eisenbahner wenigstens nach seinem Namen gefragt, Porter?
Aber nein, warum sollte ich denn?
Und jetzt stehen wir da, mitten in der Nacht. Weit und breit keine Menschenseele.
Oh doch, Lieutenant. Da drüben, auf der Chaussee, da kommt was.
Oh ja.
Das ist wohl ein Omnibus.
Da kommt, Leute, den halten wir an. Vielleicht können die uns weiterhelfen. Hallo.
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 Hallo. Hallo.
Hallo.
Hallo, entschuldigen Sie bitte.
Ja, was gibt's denn Schönes, Herr Polizeibeamter?
Man hat uns einen höllischen Streich gespielt, Madame. Irgendein Idiot hat unseren Eisenbahnwaggon vom Zug abgekoppelt.
Nein. Oh, wie? Oh, na, das ist aber ein reichlich kindischer Spaß, muss ich sagen.
Eben, und jetzt können wir nicht weiter. Vielleicht, ich meine, wenn die Damen ein bisschen zusammenrücken wollten, dass sie uns ein Stücklein mitnehmen könnten.
Aber gerne, junger Freund, gerne. Wie viele sind Sie denn?
10 Mann und 3 Häftlinge. Die sitzen noch im Waggon.
Aber die anderen 10, die sind alle hier, ja?
Ja, sicher.
Lieber Herr Polizist, ich fürchte, ich muss Ihnen jetzt eine arge Enttäuschung bereiten. Schauen Sie mal ganz unauffällig in unseren Omnibus.
Ja.
Dort sehen Sie 40 Damen mit 40 Gewehren.
Aber
und ich möchte Sie alle herzlich bitten, Ihre Hände hochzuheben, weil sonst eines dieser Gewehre losgehen könnte.
So, meine Damen und Herren, endete eine Eisenbahnfahrt, von der sich alle Beteiligten sehr viel versprochen hatten, verhältnismäßig unverhofft. Doch noch wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dickie Dick Dickens.